grundsätzlich 2 bis 3 Mal pro Woche Fisch optimal. Mediterrane Ernährung und hat mehr Vorteile versus der möglichen Schwermetallbelastung. Und ich kann es natürlich verändern, indem ich jüngere, kurzlebigere Fische nehme. Punkt.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Mediterrane Diät. Darum lässt uns die mediterrane Ernährung gesund alt werden. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier ist die Sprechstunde. Hier ist die Podcast-Folge, in der wir zu euren Fragen Antworten liefern. Und zur mediterranen Diät gab es viele Fragen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. An dich herzlich willkommen, mein Lieber.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir haben Fragen bekommen von Nord bis Süd, von der Küste bis in die Berge runter. Das freut uns immer sehr, wenn die Community so super aktiv ist. Und ihr wisst längst, ihr könnt uns bei Spotify ganz einfach eure Fragen direkt unter die Folgen reinschreiben in die Kommentarfunktion. Ihr könnt uns schreiben an podcast@artgerecht.com. Ihr könnt uns über die Artgerecht-Kanäle auf Facebook, auf Instagram Direct Messages schicken und eure Fragen direkt hier platzieren. Oder auch wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wo ihr mal eine Podcast-Folge zuhören wollt, lasst uns gerne eine Nachricht da. Und wir verlieren gar keine Zeit, sondern starten direkt rein, denn es gab viele Fragen zur mediterranen Diät. Und Corinna zum Beispiel hat uns geschrieben bei Instagram: Liebe Health Nerds, hilft die mediterrane Ernährung auch beim Abnehmen? Und muss ich dann Kalorien zählen oder geht das wie von alleine? So, Matthias, wichtiges Thema. Also das Thema Diät, Abnehmen haben wir immer wieder hier im Health Nerds Kontext. Und du hattest in der Hauptfolge, ich erinnere mich, gesagt, die mediterrane Ernährung ist keine klassische Diät, auch wenn sie mediterrane Diät durchaus genannt wird in der Fachliteratur. Mit Diät beziehen wir und auch die Amerikaner, wo das häufig herkommt, eher das Thema Ernährungsform ist damit gemeint, ja, also die Diet, wie ernähre ich mich, was esse ich, und nicht die Diät im deutschen Sinne. Dennoch, die Frage nach dem Abnehmen kam mehrmals hier in dieser Woche bei uns auf den Tisch. Also was können wir sagen? Wer sich mediterran ernährt, so wie wir es beschrieben haben, nimmt der automatisch ab?
Also zumindest was die Datenlage angeht, könnte man sagen, ja, schon. Und heißt im Endeffekt, eine mediterrane Ernährung kann beim Abnehmen helfen, auch ohne, und das war ja der entscheidende Punkt, striktes Kalorienzählen. Die Mechanismen können wir so ein bisschen auseinandernehmen. Warum funktioniert das? Das eine ist natürlich, wenn wir auf die Lebensmittelauswahl schauen. Ne? Wir haben viel Gemüse, wir hatten über Hülsenfrüchte gesprochen, wir hatten über Vollkorn, über Nüsse gesprochen. Und natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, aber so Nüsse enthalten doch auch sehr viel Kalorien. Aber insgesamt, so müssen wir es eigentlich betrachten. Es ist ja nicht nur auf eine Mahlzeit bezogen, sondern wirklich, ja, wie du gerade sagtest, nicht nur Ernährung, sondern ein Lebensstil, der damit einhergeht, dann haben wir sehr viele Ballaststoffe. Ein Mehr an Verdauen, das heißt auch Energie, die vielleicht gar nicht rausgenommen wird, das heißt gebundene Ballaststoffe, die eher Nahrung für unsere Bakterien sind. Dadurch entsteht ein längeres Sättigungsgefühl, das wäre so eine Komponente. Dann haben wir das Thema Fettqualität statt Kalorienangst, könnte man quasi sagen. Wir haben ja als Hauptfettquelle das Olivenöl, aber eben auch Nüsse. Auch hier haben wir einen Einfluss auf Blutzuckerstabilität, weniger Heißhungerattacken. Dann verändert sich logischerweise über die Lebensmittelauswahl die Energiedichte. Also wenn ich halt Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst kombiniere, dann ist die Dichte pro 100 Gramm, so wie wir es definieren würden, deutlich geringer. Wir haben also mehr Volumen, wir haben Ballaststoffe, wir haben eine niedrigere Energiedichte, wir haben eine Regulation des Blutzuckerspiegels, weniger schnell verfügbaren Zucker, dafür komplexere Kohlenhydrate und dementsprechend Einfluss auf Ernährung und den Stoffwechsel insgesamt. Und wenn wir das natürlich nicht nur einen Tag machen, sondern längerfristig, dann zeigt das auch die Studienlage, dass wir auch ohne Kalorienzählen signifikante Effekte auf Gewichtsreduktion haben. Und natürlich könnte man das adaptieren. Das heißt, man muss es dann nicht konsequent mitzählen. Aber klar, wenn ich jetzt nur sagen würde, ich esse nur Nüsse und Olivenöl und nenne das eine mediterrane Ernährung, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn ich alle Aspekte mit integriere, funktioniert es und senkt dementsprechend auch Gewicht. Und so kann man das durchaus gut mit umsetzen.
Mhm. Ja, es ist eher so ein Thema. Wir haben auch häufig über die artgerechte Ernährung gesprochen, also die Philosophie, welche Ernährung passt wirklich zum Homo sapiens, zu uns als, sagen wir mal, Lebensform oder Tierart, ja? Also wir haben so oft diesen Kerngedanken schon besprochen. Eine Kuh isst halt, was eine Kuh essen sollte, ja? ein Löwe in der Savanne, der frisst das, was für ihn bestimmt ist. Der hat keine Hamburger, keine Pizza, keine Hafermilch und sonstige Dinge, sondern der ist das, wofür er programmiert ist. Wir Menschen haben das halt leider verloren durch unsere kulturellen Umstellungen und schauen halt, okay, was passt eigentlich wirklich zu uns? Und da ist auch der Kerngedanke, Matthias, immer diese artgerechte Ernährung oder eben auch diese mediterrane Ernährung, die sich in weiten Teilen ja sehr ähnlich sind. Wenn man sich daran hält, dann ist das Gewicht eigentlich gar nicht mehr das große Thema. Es pendelt sich automatisch bei einer Art Idealgewicht ein. Ja, der Körper nimmt sich das, was er wirklich braucht und kommt gar nicht auf die Idee, zu viel einzulagern oder zu viele Reserven da anzulegen in Form von Fett, sondern es ist ein gesunder Stoffwechsel, der sich im Grunde wieder einstellt. Ist das etwas, was viele von uns eigentlich wieder lernen müssen, dass wirklich eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung eben auch diesen Effekt hat, dass man automatisch sein Idealgewicht hat?
Bin ich absolut bei dir. Vielleicht ist weniger, ich sage das gerne, weniger romantisch zu sehen, so diese Vorstellung, ja, wir sind ja so die Jäger-Sammler, also eigentlich sind wir wahrscheinlich eher
Sammler
und Fischer gewesen. Mhm. Und genau, hier gibt es zwischen mediterraner Ernährung, auch einer artgerechten Ernährung, viele Überschneidungen. Einige werden sagen, ja, aber was mit Hülsenfrüchten und was mit Getreide? Aber es geht natürlich über diese große Vielfalt. Und das hatte ich ja erwähnt in der Hauptfolge auch. Also wir reden von 2300 unterschiedlichen Lebensmitteln, die mit dazugehören. Und das sind dann auch Kräuter, Gewürze und alles mit dabei. Und diese Vielfalt ermöglicht natürlich auch, weniger häufig darüber zu stolpern. So, und unsere Lebensmittelindustrie, beziehungsweise jetzt gar nicht gegen die Industrie nennen, aber unsere Lebensweise an sich ist natürlich aufgebaut von hoher Kaloriendichte, Einseitigkeit. In unseren Alltagssituationen kommt es dann häufiger zu mehr Mahlzeiten, nebenbei essen, irgendwie kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, was man gegessen hat. Verlasse ich dieses Muster und kehre dahin zurück, ganz in rudimentären Elementen, ne? Also im Sinne von Vielfalt, natürliche Lebensmittelauswahl, da haben schon alle viel dran gewonnen. Und in den Details kann man ja immer noch mal variieren, aber da steckt natürlich viel drin. Und ja, wir sind prinzipiell nicht für das Thema Kalorienzählen schon mal sowieso nicht, aber für alles konsequent zu bilanzieren. Das ist unter Umständen in unserer heutigen Zeit ein Tool, was wir nutzen, wenn es gerade im Gewichtsmanagement Themen gibt, wo Leute gerne mit ansetzen wollen. Aber wenn die Ernährung anders aussehe, also ne, nicht, dass unsere Vorfahren viel, viel besser gelebt haben oder es besser gemacht haben, das Umfeld hat es einfach nicht anders hergegeben. Und darüber müssen wir uns im Klaren werden. Und wenn wir einige dieser Elemente mit integrieren, und bei der mediterranen Ernährung ähnlich, wenn ich das umgesetzt bekomme, werde ich auch Einfluss nehmen auf Gewicht und Gewichtsregulation.
Super. So, und wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Das spielt alles in eine ähnliche Richtung. Der Julian hat uns eine E-Mail geschrieben an podcast@artgerecht.com. Liebe Health Nerds, wieder eine großartige Folge. Vielleicht schaffe ich es mit meiner Frage in eure Sprechstunde. Was mich interessiert, sind Pasta bzw. Gluten in der mediterranen Ernährung, in Anführungszeichen schreibt er, erlaubt? Und worauf kommt es bei Brot und Getreide an? Viele Grüße aus München, euer Julian. Mhm. Also, das ist ein gutes Thema. Viele haben natürlich bei der Mittelmeerernährung immer sofort auch das Bild von Weißbrot, das in Olivenöl getaucht wird, so als Appetizer auf dem Tisch im Restaurant. Viele haben das so im Kopf und ich glaube, Brot ist auch ein schon elementar kulturell verankerter Teil in dieser mediterranen Ernährung. Worauf kommt es aber eben an? Das ist eine gute Frage. Pasta, klar, Nudeln, aber eben auch Brot, Getreide. Was macht da den Unterschied?
Wir hatten ja dazu gesprochen, dass es eine sehr traditionelle Ernährung ist. Und traditionell gehört zur mediterranen Ernährung natürlich Pasta und Brot auch mit dazu. Mhm. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied, nicht in der Form, wie wir es heute häufig konsumieren. Das heißt, die Zubereitungsform ist eine Frage. Also Pasta beispielsweise al dente gegart, kleinere Portionsgrößen, Trennung zu anderen Mahlzeiten. Ne? Dann hast du vielleicht einen Pasta-Gang mit dabei. Es ist kombiniert mit Gemüse, es ist kombiniert mit Hülsenfrüchten. Wir haben das Olivenöl wieder mit dabei. Das beeinflusst durchaus auch die glykämische Last in der Mahlzeit. Und bei Brot ist es eben vielleicht nicht das industriell gefertigte Weißbrot, sondern eben ein Vollkorn- und Sauerteig, also wirklich eine lange Zeit der Reifung, so dass wirklich Strukturen abgebaut worden sind. Wir haben schon häufiger über Gluten gesprochen, wir haben eine ganze Episode auch schon mal dazu gemacht. Das heißt, wir haben ein Getreide, das Gluten enthält, also dieses Bindereiweiß, und das wird im Fermentationsprozess sukzessive abgebaut. Also jetzt nicht klassisch, wer jetzt an die mediterrane Ernährung oder an den letzten Urlaub denkt, der jetzt sagt, ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass mir Sauerteigbrot präsentiert worden ist, aber es gehört eher tendenziell mit dazu. Das heißt, Vollkorn statt Weißmehl, Sauerteigfermentation, dann habe ich eine Verbesserung der Verdaulichkeit, eine Senkung des glykämischen Index, eine Reduzierung der Foodmaps, also eine Reduzierung der fermentierbaren Oligodimonosaccharide und Polyole, die gerne im Darm für Probleme sorgen. Das macht letztendlich die Verfügbarkeit der Mineralstoffe, die darin gebunden sind, deutlich besser. Also es ist ein Verarbeitungsprozess. Dann, wie gesagt, die Portionsgröße, die Kombination mit anderen Lebensmitteln gehören mit dazu. Und natürlich auch hier, das darf man nicht vergessen, die Vielfalt der Getreidevarianten. Ob nun Gerste, Hirse, Bulgur, Dinkel, natürlich auch Weizenvarianten, aber nicht industriell hochgezüchteter Weizen und sehr einseitig. Und das habe ich durchaus in einer traditionellen Mittelmeerküche und dementsprechend nicht ausschließlich Weizen.
Also Julian, ich hoffe, wir haben deine Frage damit gut beantwortet und bleiben noch ein bisschen in der mediterranen Küche direkt, denn Philipp hat uns geschrieben via Facebook. Ich koche gerne und bin großer Fan von Kräutern. Habt ihr Tipps, welche Kräuter aus der mediterranen Küche nicht nur gut schmecken, sondern vielleicht auch noch extra gesund sind? In Klammern Superfood-Kräuter. Ich bin gespannt auf eure Antwort.
An was würdest du als erstes denken?
Bei Kräutern?
Sag mal das Erste, was dir einfällt.
Das Erste, was mir einfällt, wenn ich an mediterrane Küche und Kräuter denke, ist so Basilikum, Salbei. Das sind so die, ich bin jetzt kein großer Koch, aber das sind so ein bisschen die Basilikum und Tomaten, Olivenöl, schönes Salz drauf, liebe ich zum Beispiel total gerne.
Oder Rosmarin, Thymian, Oregano. Ja. Was haben diese darin enthaltenen, auch ätherischen Öle, Säuren und sekundären Pflanzenstoffen für Effekte? Sie sind häufig, also bei Rosmarin beispielsweise, das ist die Rosmarinsäure oder die Carnosolsäure, sehr antioxidativ, hat einen Effekt auf Förderung der Durchblutung, hat einen antientzündlichen Effekt und fördert meine Vielfalt in der Nahrung und schmeckt hervorragend. Ne? Ob nun jetzt in Gerichten direkt mit reingearbeitet, Thymian, da geht's mehr um Thymol beispielsweise, antibakterielle Eigenschaften, ne? So eine sehr trockene Pflanze, gerade auch so bei Atemwegsinfekten, da wo es gerne eingesetzt wird. Jetzt gehen wir mehr in so den Bereich Nahrung als Medizin und es unterstützt natürlich auch wieder die Verdauung. Mhm. Oregano, da haben wir eine hohe Konzentration an Polyphenolen, stark antibakteriell, hilfreich für das Darmmikrobiom. Basilikum hast du gesagt, da sind es wirklich reich an ätherischen Ölen, Flavonoiden. Auch hier haben wir antioxidative, entzündungshemmende Eigenschaften. Petersilie gehört mit dazu. Salbei hattest du auch gesagt. Auch hier haben wir viele ätherische Öle mit enthalten. Also nicht nur, dass natürlich das Gericht und das Geschmackliche sich verändert. Und das übrigens auch etwas, wenn wir über Würzen sprechen, haben wir ja schnell irgendwie das Gefühl, was würde dir als Würzungsmittel als erstes einfallen? Die meisten würden sagen, ich nehme Salz, aber Salz ist ja kein Gewürz, sondern es ist eine Geschmacksrichtung und ein Booster letztendlich, der den Geschmack verändert. Aber ich habe natürlich über Kräuter auch in der Anwendung ein viel breiteres Spektrum, ein Gericht zu verfeinern und ich kann es anwenden. Also auch bei Salbei, weil ich es gerade erwähnt hatte, entzündungshemmend, gerade so bei Halsschmerzen oder Verdauungsproblemen, wo das mit eingesetzt wird. Minze, Dill, Fenchelgrün, also das oben am Fenchel entlang, auch hier wichtig für die oder hilfreich bei Verdauungsthemen oder entblähend. Also die Palette ist breit und man kann da gerne einsetzen und auch mit variieren. Alles, was so verfügbar ist, unterschiedlich zusammenzusetzen. Und hier an Philipp auch nochmal so ein paar praktische Tipps. Kräuter immer frisch verwenden. Dann haben wir einfach einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen. Teilweise kann man sie zu Hause auch vielleicht selbst anpflanzen. Das ist durchaus möglich. Kombination Thymian, Rosmarin, Oregano. Das ist so ein klassisches Mittelmeerbouquet, könnte man sagen. Aber auch als Tees ist es durchaus geeignet. Und von daher gehört es auf jeden Fall mit dazu. Und es soll nicht nur irgendwie so ein Beiwerk sein, ne? Nicht nur Deko, sondern großzügig einsetzen in Salaten, in Eintöpfen, bei Fischgerichten, dann auch bei den Fleischgerichten mit dabei. Und dann auch mit verzehren. Das ist durchaus sinnvoll. Klar. klar, wenn ich es stärker erhitze, werden Strukturen auch kaputt gehen. Deswegen eher in der Frische nehmen oder im Nachgang noch mit dazu nehmen oder beides, ne? In der Zubereitung und dann noch ein bisschen on top frisch.
Ja, wichtig. Also guter Hinweis auch, frisch versus getrocknete Kräuter, weil ich glaube, das ist das, was die meisten von uns natürlich zu Hause haben im Schrank. So die Kräuterbatterie mit den 30 Standard-Gewürzmischungen aus dem Mittelmeer. Also frisch nehme ich mit, ist besser, logisch, nicht sehr verwunderlich. Aber noch eine Frage habe ich, Matthias. Du hast gerade gesagt, was auch so in den Kräutern drin ist, ätherische Öle und so weiter. Ich frage mich ja immer, sind die Mengen überhaupt relevant? Weil am Ende, wie viel von so einem Basilikum, wenn ich mir das zum Beispiel auf Tomaten drauf mache, wie viel ist das dann? Ja, was esse ich dann? 5 Gramm Basilikum, 3, 6 Gramm? Hat das überhaupt eine Wirkung? Ja.
Ja, und das ist ja spannend, weil über die Substanzen, die wir darüber sprechen und auch so diese antioxidative Eigenschaft, also Rosmarin oder diese Rosmarinsäure, dieses Antioxidative, auch da haben wir schon häufiger zugesprochen, ne? Der Effekt ist nicht als direktes Antioxidant zu verstehen. Also es ist nicht wie beispielsweise Vitamin C. Also es fängt nicht direkt freie Radikale, sondern die Substanz ist, und jetzt gehen wir nochmal in der Biologie der Pflanzen zurück, es sind Schutzstoffe der Pflanze, die übrigens auch intensiver und besser werden, wenn sie natürlich in Regionen wachsen, wo es nicht die ganze Zeit nass ist und regnet. Grüße gehen raus an Hamburg, wo wir halt sehr viel Feuchte haben und dann die Konzentration natürlich auch geringer ist. Und diese sekundären Pflanzenstoffe oder diese Säuren sind eigentlich eher schädlich. Sie sind Abwehrsubstanzen der Pflanzen. Und die machen wir uns nutzbar. Und jetzt stimme ich dir zu, ein Blatt Basilikum löst dann vielleicht noch nicht ultimativ einen antioxidativen Schutz aus. Aber wie ich es eben schon eingangs gesagt habe mit der mediterranen Ernährung, die Regelmäßigkeit macht es natürlich aus. Das Präsentere, und dann nehme ich schon eine gewisse Menge auf. Und diese Schutzstoffe der Pflanze sind für uns eigentlich auch in sehr hohen Dosen, auch eher toxisch. Aber sie lösen Prozesse bei uns in den Zellen aus, dass körpereigene Antioxidantien produziert werden. Und dann hat es einen Schutz damit.
Prima. Also das Thema Kräuter haben wir auch, wie ich finde, gut erklärt hier in der Sprechstunde. Chris hat uns eine Nachricht hinterlassen bei Spotify, direkt unter unsere aktuelle Folge kommentiert. Im Zusammenhang mit der mediterranen Küche habe ich eine Frage zum Thema Fisch. Wie oft ist Fischkonsum wirklich sinnvoll und ab wann vielleicht schon zu viel? Auch mit Blick auf Schwermetalle oder Schadstoffe. Gerade in Deutschland ist guter, frischer Fisch oft nicht immer leicht verfügbar, besonders im Westen, fernab von Nord- und Ostsee. Worauf sollte man bei der Auswahl achten, um an gesunden Fisch zu kommen, der wirklich die Vorteile der mediterranen Küche mitbringt? So, ist eine gute Frage, Chris. Vielen Dank. Also klar, wir haben über Nahrungsquellen und sagen wir auch die Reinheit häufig gesprochen, auch das Thema beim Fisch und Schwermetalle erinnere ich mich, hatten wir ein paar Mal schon in den Health Nerds Episoden besprochen. Dennoch, was können wir hier nochmal sehr konkret mitgeben? Weil das ist natürlich eine Frage, die viele im Kopf haben. Man hört, man liest, die Meere sind verschmutzt, Schwermetalle,
Mikroplastik
und so weiter. Ne? Das lagert sich auch im Gewebe der Fische ab. Das fressen die Fische, das nehmen sie natürlich im Wasser auch auf. Und am Ende landet es bei uns auf dem Teller. Was können wir hier, Chris, mitgeben?
Also, es gilt nach wie vor im Präventionskontext die Regel, lieber Fisch essen als keinen essen, wenn es um das Schwermetallthema geht. Also das ist so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, wenn ich da sehr konkret drauf schaue. Bedeutet, in der mediterranen Ernährung sind es 2 bis 3 Fischportionen pro Woche. Jetzt kann man natürlich hier auch wieder diskutieren, wie viel, also mehr als 100 Gramm sollten es dann schon sein. Und bevorzugt sind fette Seefische. So, Sardinen, Makrele, Hering, Lachs beispielsweise. Je älter ein Fisch ist, darüber müssen wir uns im Klaren sein, desto höher der Gehalt an Schwermetallen, auch im Gewebe. Der Hauptteil der Schwermetallbelastung befindet sich aber eher in inneren Organen, gar nicht mal unbedingt nur im Gewebe selbst. Aber je älter der Fisch ist, desto mehr lagert sich mit der Zeit ab. Und dementsprechend nehme ich auch mehr davon auf. Das heißt aber grundsätzlich nicht, mehr ist automatisch besser. Ne? Also diese 2 bis 3 Portionen Fisch pro Woche als Orientierung sind dementsprechend geeignet im Verhältnis zu dem, was wir Pi mal Daumen an Schwermetallbelastung, an Quecksilber, gerade so in Raubfischen wie Thunfisch oder Schwertfisch, Hai, gut, ist jetzt nicht der Klassiker, aber quasi mit vorhanden haben. Das würde ich eher tendenziell dann rausnehmen. So, besser sind also kleinere, kurzlebigere Fischarten. Ich habe es gerade schon gesagt, die Klassiker sind Sardinen, Heringe, Makrele. Dann haben wir auch weniger Schadstoffe. Und mit der Frage in Deutschland, klar, das Frische ist nicht immer verfügbar. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, eine tiefgekühlte Ware zu nehmen, ist es erstmal ernährungsphysiologisch das gleiche Prinzip. Dann sollte man bei Zuchtfisch müsste man halt darauf achten, mit was ist es gefüttert worden. Aber ansonsten über die passenden Siegel eben zu schauen, dass es über nachhaltigen Fischfang geht. Und dann habe ich da eine gute Möglichkeit. Und wenn wir das jetzt wieder dekonstruieren, was wir ja total gerne tun, also wir nehmen ein Weltkulturerbe, die mediterrane Ernährung und Lebensweise, und dekonstruieren jetzt wieder ein Element. Ne? Wir hatten gesagt, das haben wir mit Rotwein auch schon mal gemacht, und nehmen jetzt die Fische raus und sagen, okay, was ist das Besondere an Fisch? Dann sind es die Fette, dann sind es die Omega-3-Fettsäuren, dann ist es EPA und DHA, und nur darum geht es. Und ich bin selbstverständlich dabei zu sagen, natürlich sind die Omega-3-Fettsäuren vor allen Dingen in ihrer direkten Verfügbarkeit als EPA und DHA essentiell und extrem wichtig für Gehirnfunktion, Herz, Immunsystem. Unser Immunsystem würde ohne diese Fettsäuren überhaupt nicht funktionieren. Eine Entzündung könnte nicht gelöst werden, sie könnte nicht beendet werden. Das heißt, wir haben hier so eine Koevolution mit Fisch, weil wir diesen Stoff letztendlich immer über die Nahrung in der Verfügbarkeit hatten. Und die Dekonstruktion ist bei Omega-3, EPA und DHA relativ gut untersucht, ne? Wo wir sagen können, okay, das ist wirklich ein Element, das nehmen wir raus. Nichtsdestotrotz ist im Gesamtkonzept, das kann man mit anderen Themen auch so nehmen, so wenn ich nur die Akupunktur aus der traditionellen chinesischen Medizin rausnehme und dann untersuche und sage, hä, das funktioniert ja gar nicht, steckt natürlich mehr in dem Gesamten drin. Wir haben das bei der Ernährung und Lebensweise gesagt, Bewegung ist eine Komponente, Mahlzeitenfrequenz, mit anderen zusammen zu sein, die gesellschaftliche Komponente, das sind dann Dinge, die natürlich gesamt auch noch mit dazugehören. So bedeutet grundsätzlich 2 bis 3 Mal pro Woche Fisch optimal, mediterrane Ernährung, und hat mehr Vorteile versus der möglichen Schwermetallbelastung. Und ich kann es natürlich verändern, indem ich jüngere, kurzlebigere Fische nehme. Punkt. Und wenn das alles nicht möglich ist oder man auch sagt, vegetarisch, vegan, ich möchte das nicht, dann sollte ich auf jeden Fall auf die Omega-3-Fettsäuren gehen. Wenn ich sie also nicht aus Fisch oder Grill gewonnen haben möchte, dann aus Algenöl. Liefert dementsprechend auch einen höheren Anteil DHA als EPA, aber ist auch direkt verfügbar und ist dann eine sinnvolle Option. Das sollte dann auf jeden Fall mindestens Teil des Ernährungsprotokolls sein.
Super, also ein guter Hinweis auch und ja auch irgendwie logisch. Also ein Fisch, der natürlich 10 Jahre schon im Wasser, im Meer durch die Gegend schwimmt, hat wahrscheinlich mehr Schwermetalle und Giftstoffe und Mikroplastik angelagert als ein Fisch, der vielleicht erst 8 Wochen da unterwegs ist. Also eher Fischsorten, die, sagen wir mal, nicht zu alt gefischt werden, sondern relativ jung auch wieder gefischt werden. Oder eben, du hast gesagt, Meeresfrüchte, also auch Krabben und so weiter, Tiere, Muscheln, die wirklich nur vielleicht einige Wochen überhaupt im Wasser sind, bis man sie schon verzehrt. Frage noch von mir hinten ran, das Thema Tiefkühlkost oder Tiefkühlfisch in dem Fall. Klar, wir haben hier in Frankfurt bei mir beispielsweise auch kein Meer vor der Haustür. Da bist du in Hamburg schon durchaus näher dran am Wasser. Frisch, direkt schockgefrosteter, fangfrischer Fisch, den ich hier dann im Supermarkt beispielsweise bekomme. Ist das gut oder was kann man da sagen?
Ja, seh ich ernährungsphysiologisch in den Bestandteilen als ähnlich gut an. Wie gesagt, bleibt das Gleiche wo habe ich die Fischquelle her? Und wenn es natürlich direkt schockgefrostet ist, die Frage ist halt häufig, wie lange reift der Fisch noch nach? Das ist übrigens an der frischen Theke nichts anderes, ne? Also so diese Vorstellung fangfrisch, auch hier in Hamburg ist fangfrisch nicht, dass das hier aus der Elbe rausgezogen worden ist. Der muss auch hierher transportiert werden. So fangfrisch heißt wirklich, da muss ich am Kutter stehen, gefühlt. Mhm. Und das hat man hier natürlich auch nicht. So, das heißt, ein Fisch, der nachreift, deswegen darf auch ein fangfrischer Fisch auch nicht lange als fangfrisch verkauft werden, geht natürlich in Zersetzungsprozesse rein. Dann wird mehr Histamin beispielsweise gebildet. Und dennoch bleiben natürlich die Fettsäuren dabei enthalten. So, aber wenn ich es direkt schockfroste, dann ist das durchaus eine Quelle. Das Gleiche haben wir mit Gemüsevarianten. Macht durchaus auch Sinn, weil quasi Mikronährstoffe, gerade Vitamine, Substanzen, die mit der Zeit abgebaut werden, potenziell länger erhalten bleiben. Ist durchaus möglich. Wir müssen sie alltagstauglich machen. Ne? Also es bringt ja nichts, dass wir gesamt die ganze Community aufbricht und wir ziehen ans Mittelmeer,
ziehen
auch wenn
es
irgendwie schön wäre.
Nach Griechenland und machen da die Health Nerds Community auf. Wäre auf jeden Fall ein schönes Projekt für die Zukunft. Wir bleiben mal direkt beim Thema Proteinquelle und Fisch, denn da hat uns noch eine Nachricht erreicht vom Vierrad, auch bei Spotify. Er hat geschrieben, dass er Kraftsportler ist und seine Frage konkret, gibt es eine vegetarische High-Protein-mediterrane Ernährungsform? Also er ist Kraftsportler, aber Vegetarier, sprich Fisch fliegt von der Speiseliste runter. Was kann er machen? So viel Nüsse kann er wahrscheinlich gar nicht essen, um auf genügend Protein zu kommen. Was können wir ihm empfehlen?
Zweierlei, er könnte natürlich auch Pescetarier sein. Das ist ja im Vegetarismus immer so ein bisschen die Frage, was ist mit möglich? Und weil du die Nüsse und auch Samen oder sowas angesprochen hast, dann bin ich natürlich verhältnismäßig, habe ich nicht eine super gute, also ich habe da zwar auch eine Eiweißquelle, aber im Verhältnis eher eine hohe Fettquelle. Gute Fette, auch gute Fettsäurenprofile, aber eher Fett als Eiweiß. So, bedeutet, wenn wir auf die mediterrane Ernährung schauen, haben wir natürlich eine hohe Flexibilität. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Wir reden von einer extrem hohen Lebensmittelauswahl. Und dann lässt sich das auch gut vegetarisch umsetzen. Wenn wir auf Proteinquellen ohne Fisch, davon gehen wir jetzt mal aus, und Fleisch schauen, Fleisch ist sowieso ja eher weniger stark präsent, also eher den Fisch, dann habe ich ja immer noch Hülsenfrüchte als eine Variante, die mit dazugehört. Und nochmal, hier ist natürlich, wie ich das gerne sage, die Entscheidung, auch wieder ein Konzept zu verlassen und für sich individuell anzupassen. Leistungssport oder hohes Sportpensum und vegetarisch, manche auch gerne vegan sein wollen, dann gehe ich eben Kompromisse ein. Dann muss die Menge der Hülsenfrüchte eben erhöht werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Wenn es Laktovegetarismus ist, dann kann ich natürlich Milchprodukte mit integrieren, ob nun fermentierten, also auch gerne so selbstfermentierten Joghurt, Quark, gerne eben alles, was aus der Fermentation herauskommt. Ovo-Vegetarier, dann könnten zumindest Eier noch eine Rolle dabei spielen, über die haben wir auch ausführlich gesprochen. Dann kann ich natürlich im Idealfall unterschiedliche Eiweißquellen kombinieren. Was ist der Hintergedanke dabei? Das heißt, wir wissen von Lebensmitteln, also ob man jetzt auf Linsen, Kichererbsen, Bohnen, ich bleibe mal bei diesen Hülsenfrüchten, dass sie einen gewissen Gehalt an Eiweiß haben. Und wenn wir qualitativ drauf schauen, dann wissen wir, okay, das Aminosäurenprofil, also die Aminosäuren, die in den Eiweißen drinstecken, sind nicht optimal für die Eiweißbildung bei uns im Körper. Warum? Weil häufig eben die essentiellen Aminosäuren etwas unterrepräsentiert sind. Häufig ist das Lysin beispielsweise. Man kombiniert dafür unterschiedliche Eiweißquellen, also da, wo Eiweiß enthalten sind, und versucht darüber die biologische Wertigkeit zu verbessern. Dann sind wir auch wieder bei der vielfältigen Ernährung. Und wenn wir hier jetzt im Spezialfall nochmal on top sagen, jetzt habe ich aber nochmal einen erhöhten Proteinbedarf, vielleicht in der aufbauenden Phase von 2 Gramm, 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Leute, dann führt der Weg am Tracking wahrscheinlich auch nicht vorbei. Und dann ist auch das Öffnen für einen weiteren, vielleicht auch eine Eiweißvariante in so einer Shake-Variante, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Und ob man dann ein Hanfprotein oder ein Erbsenproteinisolat oder ein Whey-Protein verwendet, ist das eine Ergänzung? Dann kann man sagen, ja, aber das ist ja dann wieder hochverarbeitet. Ja, es ist verarbeitet, aber kein ultrahochverarbeitetes Lebensmittel im engeren Sinne. Ne? So, das heißt, ich habe eine zusätzliche Eiweißquelle, um das idealerweise mit aufzufüllen, um das dann auch zu erreichen. Aber da ist nicht mehr im Vordergrund die mediterrane Ernährung, sondern ein spezifisches, sportliches und ernährungsphysiologisches Ziel. Dann kann man das anpassen, aber es ist durchaus möglich, ja.
Die mediterrane Diät oder die mediterrane Ernährung, ein ja wirklich spannendes Konzept, was in vielen Ländern, bei vielen Kulturen, bei vielen Leuten tatsächlich positiv und wissenschaftlich belegbare Effekte auf unsere Gesundheit und Langlebigkeit hat. Und ich finde, es ist ja auch relativ nah kulturell, finde ich, an uns in Deutschland. Wir machen gerne Urlaub rund ums Mittelmeer. Wir lieben eigentlich die Sonne und das Lebensgefühl da unten. Insofern, warum nicht auch einmal versuchen, die Ernährung ein bisschen anzupassen, ein bisschen wegzukommen von den ultra hochverarbeiteten Produkten, die vielleicht bei uns im Kühlschrank liegen, hin zu einer sehr vielfältigen, sehr köstlichen und im Grunde einfachen Küche, die Spaß macht, die gut schmeckt und die am Ende messbar einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Vielen Dank für eure Fragen. Matthias, danke für dein Wissen, dass wir hier wieder anzapfen durften. Leute, es macht großen Spaß mit euch. Wenn ihr noch nicht die Glocke gedrückt habt bei Spotify oder bei Apple Podcast auf Abonnieren, dann macht das unbedingt, dann verpasst ihr keine Folge. Am kommenden Montag gibt's wieder einen Deep Dive mit einem spannenden Thema. Auch übrigens interessant, unser Deep Dive, was wir gerade veröffentlicht haben zum Thema Vitamin C. Gab viele Fragen auch da aus der Community, hört auch da gerne mal rein. Nächste Woche Donnerstag dann wieder ein neues großes Hauptthema. Ihr seht, wir grooven uns so langsam aus dem Sommer raus Richtung Herbst und werden viele spannende Themen mit euch dieses Jahr noch besprechen. Insofern vielen Dank an euch alle. Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.